Aus dem Römerbrief, aus dem 9. Kapitel, lesen wir heute die Verse 6 bis 18. Das heißt, die Predigt wird über diese Verse sein, aber ich denke, es ist gut für den Zusammenhang, dass wir bei Vers 1 mit Lesen beginnen, damit wir dieses, was davor ist, auch noch einmal im Gedächtnis haben, wenn wir uns um die folgenden Verse beschäftigen. Also, das wäre dann Römer 9, 1 bis 18. Das ist das Wort Gottes. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind sie alle Kinder, sondern, Zitat, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, unserem Vater Isaak, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, Entschuldigung, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns diese wichtigen, wenn auch schwierigen Dinge mitgeteilt hast in deinem Wort. Wir wollen sie gern verstehen, wie wir das verstehen können, durch deinen Geist, den du gegeben hast, dass er uns erleuchtet und die Schriften öffnet. Bitte gib uns das, Herr, und schenke uns ein hörendes Herz, das glaubt und das gehorsam sein möchte. Und schenke mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Am Anfang des Kapitels, wie wir jetzt noch einmal gehört haben, wir haben das ja vor ich glaube, vor 3 Wochen angeschaut. Da bekundet der Apostel große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz darüber, dass seine jüdischen Volksgenossen zu einem großen Teil nicht das Heil in Christus erlangten. Er schreibt darüber, dass ihnen, seinen Verwandten nach dem Fleisch, alle diese Vorzüge gegeben waren, offenbart waren. Die Sohnschaft, sagt er, die Herrlichkeit Gottes, die Bundesschlüsse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung, die Väter. In all diesen Dingen war Christus vorgeschattet im Alten Testament, in der Schrift, die diese fleischlichen Geschwister des Paulus hatten. Gott hätte menschlich gesprochen nicht mehr tun können, um sie alle zum Heil zu führen. Und doch sind die meisten von ihnen dadurch nicht zum Glauben an Christus geführt worden, sondern sie haben ihn verworfen. Und so sieht es zunächst einmal so aus, als wäre nicht das gekommen, als wäre nicht das erreicht worden, was ursprünglich vorgesehen war. Warum denn nicht? Diese Frage muss uns beschäftigen. Die beschäftigt Paulus ganz stark. Und er erklärt dies nun sehr ausführlich in den folgenden Kapiteln. Bis Kapitel 11 erklärt er das in ganz verschiedenen Schritten, aus verschiedenen Perspektiven. Und er beginnt damit, dass er jetzt hier einmal zuerst bis Vers 18 zwei Fragen vorwegnimmt, die er beide mit einem ausdrücklichen Nein beantwortet. Es sind diese beiden Fragen. Die erste ist: Hat Gott denn versagt? Hat Gottes Wort versagt? Und die zweite Frage ist, die an seine Antwort auf die erste anschließt: Ist Gott ungerecht? Das sind eigentlich legitime Fragen für einen fragenden Menschen, der sich Gedanken über diese Tatsachen hier macht. Die erste Frage: Hat das Wort Gottes versagt? Weil es ist nicht so gekommen, wie es durch das Wort Gottes vorgesehen war, so wie es aussieht. Und diese erste Frage, die stellt Paulus eigentlich nicht selbst. Er fragt das nicht, sondern er scheint diese Frage direkt zu beantworten. Eine Frage, die seine Leser vielleicht haben oder stellen würden, wenn sie jetzt mit ihm im Gespräch wären. Wenn wir sehen, wie Gott im Alten Testament vielfältig zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, und nur die wenigsten haben darauf mit Glauben geantwortet. Das Ziel seiner Verheißungen wurde offenbar nicht erreicht. Müssen wir daraus nicht schließen, dass Gottes Wort versagt hat? Nein, natürlich nicht. Gottes Wort hat nicht versagt. Es versagt niemals. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt, und es führt aus, wozu ich es gesandt habe. Das spricht der Herr, Jesaja 55, Vers 10 und 11. Paulus erklärt hier im Römer 9, dass es nie in Gottes Plan war, dass jeder Israelit aus natürlicher Abstammung ein Mitglied in Gottes Israel wird. Das ist vielleicht schwer zu fassen, aber das Wort Gottes sagt genau das. Es war nie Gottes Plan, dass jeder einzelne Israelit aus natürlicher Abstammung ein Mitglied in Gottes Israel wird. Nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind wirklich Abrahams Kinder. Jesus sagte zu den Juden, die mit ihm gestritten haben, sie haben seine Göttlichkeit bestritten. Und Jesus sagt zu ihnen, dass sie das tun, weil sie von ihrem wirklichen Vater das gelernt haben. Und damit meint er den Teufel. Kurz darauf sagt er das ganz deutlich. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Von daher habt ihr das, was ihr gegen mich sagt. Und sie haben dann entgegnet, nein, Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt, nein, denn wenn ihr Abrahams Kinder wäret, dann würdet ihr seine Werke tun. Und das heißt, an ihn, an Jesus glauben. Und damit sagte schon Jesus, ihr gehört nicht zu Gottes Volk, zu Gottes Israel. Und Paulus erklärt nun, dass Gottes wahres Israel aus den Kindern der Verheißung besteht. Gottes wahres Israel, wahres Volk besteht aus den Kindern der Verheißung. Und das ist gleichbedeutend mit Gottes auserwählten Kindern, die Gott auserwählt hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Hat er sie zum Heil auserwählt. Nur diese, denen Gott nach seinem Versprechen das Leben gibt, die er durch sein Wort wirksam beruft, die werden das Leben erben. Und Paulus vergleicht hier zwei Arten von Nachkommen Abrahams miteinander. Es gibt zwei Arten von Nachkommen Abrahams, die Nachkommen nach dem Fleisch und die nach der Verheißung. Abraham hat zwei Söhne gezeugt. Der eine ist Ismael, er ist sein Sohn nach dem Fleisch, nachdem Gott Abraham einen Nachkommen versprochen hat. Da konnten nämlich Abraham und Sarah nicht warten, bis Gott diesen Sohn schenkt durch die Sarah, und nahmen die Sache selbst in die Hand. Und Abraham hat mit Hagar einen Sohn gezeugt. Und das war eine fleischliche Handlung, die kam eigentlich aus dem Ungehorsam gegenüber Gott, weil sie wollten nicht warten, bis Gott das gibt, was er versprochen hat. Und so wurde Ismael durch menschliches Bemühen hervorgebracht. Was die Menschen erreichen, das war Ismael. Er war zwar ein Sohn Abrahams, aber nicht der Verheißene. Er war nicht der, den Gott versprochen hatte. Das war etwas, was die Menschen dazwischen hineingeschoben haben, aus ihrem eigenen Ding heraus. Sarah war unfruchtbar. Und somit war klar, dass der verheißene Sohn nur durch Gottes Eingreifen kommen konnte. Also da können die Menschen überhaupt nichts machen. Gottes Verheißung kommt zustande, wenn Gott durch ein Wunder eingreift und die unfruchtbare Sarah dann fruchtbar macht, dass sie einen Sohn hervorbringt. Und dann, erst als auch Abraham zu alt war, um noch Kinder zu zeugen, sein Leib erstorben war, schenkte Gott den Sohn der Verheißung. Alle menschlichen Möglichkeiten, alle fleischlichen Möglichkeiten sind vergangen. Jetzt kommt Gott und greift ein und gibt den Sohn der Verheißung. Das, was Gott von Anfang an geplant hat, das führt er nun durch. Und Isaak ist auch ein Bild, eine Vorschattung dafür, dass Kinder der Verheißung nur durch Gottes geistliche Schöpfung das Leben haben und das Heil erlangen können. Isaak kam ins Leben, indem er aus den Toten geschaffen wurde, sozusagen. Von einem zeugungsunfähigen Mann und einer unfruchtbaren Frau gezeugt. Und dies geschah durch Gottes Gnadenwahl. Ähnlich ist es mit Isaaks Sohn Jakob. Das ist das zweite Beispiel, das Paulus hier nennt. Jakob war ein Kind der Verheißung, während Esau ein Kind des Fleisches war. Auch Rebekka war zuerst unfruchtbar. Dann, aufgrund von Isaaks Gebet und Gottes Eingreifen, wurde sie mit Zwillingen schwanger. Aber nur einer der beiden in ihrem Mutterleib war dazu erwählt, Gottes Heil zu erben, Nachkomme der Verheißung zu sein. Er war derjenige, der eigentlich an zweiter Stelle stehen würde, normalerweise. Nach menschlichem Ermessen müsste Esau, der Erstgeborene, die Segenslinie, die Linie der Verheißung weiterführen, die von Isaak herkam. Isaak war der Sohn Abrahams, der Sohn der Verheißung. Und jetzt käme nach menschlichem Ermessen der Erstgeborene Isaaks, der diese Linie weiterträgt, weiterführt. Aber Gott hat es anders versprochen. Er erwählte Jakob. Esau wäre vielleicht der bessere Mensch gewesen. Könnte ich mir gut vorstellen. Jakob war so ein durchtriebener Typ. Das war kein guter. Aber Gott hat sich ihn genommen als Träger der Verheißung. Er hat ihn erwählt. Er hat den Jüngeren, dem Älteren vorgezogen. Aber Gott hatte schon vor der Geburt der beiden Nachkommen entschieden, dass Jakob sein Erwählter sein wird. Gott verwirft die menschliche Tradition und Logik und erwartet mit seiner Gnadenwahl nicht darauf, ob sich jemand als gut genug erweist, bis er ihn als Sohn annimmt. Darum schreibt eben Paulus hier, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Die Menschen können hier überhaupt nichts machen, nichts dazu beitragen. Gott entscheidet und in der Art und Weise, wie er entscheidet, demütigt er uns Menschen. Er zeigt uns, dass wir nichts dazu beitragen können, zu dem, was er vorhat in seinen Absichten, die Verheißungen zu erfüllen, die er gegeben hat. Und so sind auch die beiden Brüder Jakob und Esau ein Beispiel dafür, dass die Israeliten eben nicht durch leibliche Abstammung von Abraham und nicht durch Halten der Gesetzeswerke zu Gottes Israel gehören, sondern einzig durch Gottes erwählendes Handeln. Das ist der Grund, das Fundament für unser Dazugehören zu Gottes Volk. Derjenige, der von Gott geliebt, vorher erkannt ist, er erbt das Heil in Christus. Derjenige, der übergangen wird, gehasst, im Fall von Esau, das bedeutet hier übergangen oder zurückgestellt. Das ist nicht ein Hass, wie wir Menschen ihn haben, auf jemanden, den wir nicht aushalten mögen, sondern das ist Gottes Zurückstellung oder Übergehen des Esau. Aber Gott hat ihn übergangen und darum kann er die Verheißung nicht erlangen. Paulus hat schon vorher im Römerbrief Gottes erwählendes Handeln beschrieben. Und hier geht es nun darum, im Zusammenhang mit der Erwählung und dem Übergehen von Israeliten noch einmal ausführlicher darauf einzugehen. Die zweite Frage, die der Apostel hier jetzt aufnimmt, ist eine Frage, die sehr oft kommt. Normalerweise in vorwurfsvollem Ton, wenn das Thema Erwählung, Prädestination zur Sprache kommt. Ein Gott, der die einen zum Heil erwählt und die anderen übergeht, wäre ungerecht, so sagt wohl die Mehrheit auch der evangelischen Christen. Paulus stellt die Frage, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, wenn er das so tut? Und er antwortet einmal mehr mit seinem Ausruf, der immer wieder kommt im Römerbrief, das griechische Megenoito, das ist fast ein empörter Ausruf. Niemals! Das geschehe niemals! Niemand dürfte so denken, nicht einmal ansatzweise, dass Gott ungerecht ist. Und wenn wir jetzt weiter fragen würden, und das tun ja viele angesichts dieses Themas, Erwählung zum Heil oder Verwerfung, ist das nicht ungerecht? Paulus sagt, nein, ganz sicher nicht. Ja, dann fragen wir, ja, warum? Erkläre uns das. Begründe deine Behauptung, Paulus. Da müssen wir in der Antwort des Apostels hinnehmen, dass er eigentlich überhaupt keine Begründung gibt. Es ist zumindest für unser menschliches Verständnis von Gerechtigkeit oder Fairness sehr unbefriedigend, was Paulus hier antwortet, oder nicht? Und er geht dann noch weiter, wenn wir nächstes Mal da weiterlesen. Das ist für unseren Verstand recht unbefriedigend. Paulus sagt einfach, Ungerechtigkeit bei Gott, niemals. Und dann sagt er, denn Gott sagte ja zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Und so könnte jemand sagen, ja, das ist doch keine Antwort. Das ist nur eine Wiederholung dessen, was du vorher gesagt hast. Und es kommt noch dicker. In Vers 17 sagt Paulus noch einmal, indem er nachdoppelt und zitiert, was Gott zum Pharao sagte, eben hierzu habe ich dich erweckt oder dich aufstehen lassen, dich geschaffen, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Und das ist der Untergang des Pharao, durch den Gottes Name verherrlicht wird. Wir können das nachlesen in den ersten Kapiteln des zweiten Buches Mose. Da sagt der Herr voraus, dass er den Pharao verstocken wird, damit er nicht richtig antwortet. Ich werde ihn verstocken und dann werde ich ihn durch viele Plagen zermürben, bis er Israel dann ziehen lässt. Und wir können in jenen Kapiteln dann auch lesen, wie der Herr dem Pharao die ganze Zeit regelrecht an der Nase herumführt. Das ist schwere Kost für diejenigen, die nicht an die Lehre der Prädestination glauben wollen. Aber Paulus, der von Gott gelehrt ist, scheint das nicht zu stören. Er begründet schließlich den Umstand, dass viele Israeliten nicht glauben, damit, dass Gott sie eben nicht dazu erwählt hat, zu glauben, sondern wie Ismael, Esau und den Pharao übergangen hat. Und die Zusammenfassung des Apostels ist dann, also nun, sage ich euch zum Schluss jetzt, wen Gott will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, den verhärtet er. Das ist einfach so. Ob du das anerkennen willst, ob du das verstehen willst oder kannst oder nicht, das ist so. Gott handelt so. Und der Apostel wird in den nächsten, im nächsten Teil des Briefes dann noch weiter auf den Widerspruch dagegen eingehen. Jetzt steht hier einfach das Fazit, dass niemand Gottes Erbarmen einfordern oder verdienen kann. Wir haben einfach zu akzeptieren, dass Gott handelt, wie er in seiner unendlichen Weisheit handeln will. Gott ist Gott. Das war für mich persönlich, als ich mich so zum ersten Mal mit dieser Lehre der Prädestination auseinandergesetzt habe, war das schließlich, was ich anerkennen musste. Ich habe gemerkt, ich muss anerkennen, dass Gott Gott ist. Punkt. Und das gab einen so großen Frieden, als ich das anerkannt habe. Gott ist Gott. Wir haben keine Verfügungsmacht über ihn. Wir können nicht von ihm fordern, dass er seine Entscheidungen und sein Handeln gegenüber uns erklärt, dass er sich erklärt wie ein Angeklagter und dass er uns begründen muss, warum er so handelt, wie er handelt. Nein. Wer sind wir denn? Gott ist gerecht und gut. Gott ist gerecht und gut. Seine Vorherbestimmung kann nicht hinterfragt werden. Oder dazu benutzt werden, seine Güte in Frage zu stellen. Was Gott tut, ist gut. Was Gott tut, ist gut, weil er es tut. Punkt. Nun, wenn wir an den Anfang des Kapitels gehen, dann sehen wir da, dass Paulus diese Ausführungen zunächst über die Israeliten machte. Er spricht hier eigentlich über das Heil der Israeliten, der gebürtigen Juden. Er erklärt, warum nicht alle, die aus Israel stammen, tatsächlich Israeliten, Kinder der Verheißung sind, die zu Christus kommen und gerettet werden. Was bedeutet das aber für uns Heiden, für uns Nicht-Juden? Sind wir hier nicht, gar nicht genannt in diesem Abschnitt? Wie müssen wir damit umgehen? Ich habe schon Theologen sagen hören, dass die Frage der Erwählung, die Paulus hier ausführt, nur das nationale Israel betrifft. Das ist gar nicht für alle Christen aus allen Völkern das, sondern hier geht es nur um Israel, sagen sie. Das stimmt natürlich nicht. Erstens schrieb Paulus den Römerbrief an Juden und Heiden gleichermaßen. Er vermittelt zwischen ihnen, er erklärt ihnen ihre Beziehung zueinander und zu Christus. Also er schreibt an Juden und Heiden gleichermaßen. Und er zeigt auf, dass das Heil in Christus beiden auf die gleiche Weise gegeben wird. Und deshalb lehrt der Apostel auch in seinen anderen Briefen dasselbe. Allen voraus einmal im Galaterbrief, der dann nachher kommt, etwas später. Da ist nicht Jude noch Grieche, schreibt er. Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also, das gilt für alle, was Paulus hier sagt. Nur die, die von Gott auserwählt sind, sind Kinder der Verheißung und sie werden das Heil erlangen. Der Glaube an Christus macht, dass wir Abrahams Kinder sind. Der Glaube an Christus macht es, dass wir Abrahams Kinder sind. Und auch für uns gilt dasselbe wie für die leiblichen Nachkommen Abrahams. Wir glauben dann, wenn wir von Gott dazu erwählt wurden. Paulus schreibt, es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Und das schreibt er auch an die Christen in Ephesus, die ebenfalls aus Juden und Heiden zusammengesetzt waren. Er schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind und in Liebe uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das waren die Verse 3 bis 5 aus dem ersten Kapitel und dann Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Die natürliche Abstammung kann uns niemals zu Bürgern des Königreichs der Himmel machen, wofür die Nation Israel lediglich ein Typus war. Die Nation Israel war ein Typus für das Königreich der Himmel, ein Vorbild, eine Vorschattung. Also nicht die natürlichen Israeliten können durch irgendwelche Dinge, die sie selbst sich darum bemühen, erreichen, dass sie Bürger des Königreichs werden, aber auch nicht wir Heiden, wenn wir zum Beispiel einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Das macht uns nicht zu wiedergeborenen Bürgern des Königreichs der Himmel. Johannes schreibt in seinem Evangelium Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, also natürliche Abstammung, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn du Christus aufgenommen hast, so wie Johannes das hier schreibt, wenn du an ihn glaubst, dann bist du ein wahrer Nachkomme Abrahams, ein Kind der Verheißung, egal von wem du abstammst, im Fleisch. Und das bist du nur, ein Kind der Verheißung bist du nur, weil Gott dich dazu erwählt hat, der dir sein Erbarmen gezeigt und dich dann in diesem Leben einmal berufen hat, wirksam berufen hat. Gibt es einen größeren Trost eine größere Gewissheit und Zusage, dass wir, die wir ohne unser eigenes Zutun von Gott erwählt wurden, auch nichts tun können, um diese Kindschaft wieder zu verlieren. Weil es eben auf Gottes vorsehendem Entscheiden und Handeln besteht. Bevor wir Gutes oder Böses getan hatten, als wir noch im Mutterleib oder sogar davor waren, hat Gott uns erwählt. Und deshalb ist das so sicher. Da können wir, dumm gesagt, sündigen, so viel wir wollen. Wir können das nicht ungeschehen machen, was Gott sich vorgenommen hat für uns. Das ist ein so großer Trost und eine Hoffnung, wenn wir wenn nur ein kleinster Bruchteil an unserem Laufen oder Wirken liegen würde, dann wären wir ohne Hoffnung. Wenn wir nur einen kleinsten Hunderttausendstel oder Millionstel oder was immer beitragen könnten oder sollten zu unserem Heil, wir wären ohne Hoffnung. Nun aber haben wir eine Hoffnung, die auf Gottes Gnadenwahl begründet ist und darum durch nichts zunichte gemacht werden kann. Amen.